DW Menschen und Märkte.
Die intensive Geschäftsbeziehung zwischen Deutschland und den Schwellenländern beleuchtet eine neue Studie. Die IWF-Chefin Christine Lagarde macht sich Sorgen um die Weltwirtschaft wegen der Ukraine-Krise und Alibaba und die 40 Händler. Ein riesiger chinesischer Online-Versand plant seinen Börsengang. Dies und mehr heute im Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich bin Johanna Schmeller, herzlich willkommen. Deutschland ist Exportweltmeister und die meisten Güter verkauft es ins europäische Ausland. Noch. Die Emerging Markets, die Märkte der Schwellenländer, bieten deutschen Unternehmen die größten Wachstumschancen. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie, die eine deutsche Privatbank zusammen mit einem britischen Forschungsinstitut erarbeitet hat. Rolf Henkel fasst die zentralen Punkte zusammen.
Die Bank HSBC Trinkhaus ist mit 229 Jahren die älteste Privatbank Deutschlands und sie ist stolz darauf, ihre Kunden von Anfang an im Auslandsgeschäft betreut und begleitet zu haben. Zusammen mit dem britischen Forschungsinstitut Oxford Economics analysiert sie regelmäßig die Handelsbeziehungen von 180 Nationen und befragt rund 5.500 Exporteure, Importeure und Händler in 23 Ländern. Das Fazit der aktuellen HSBC Global Connections Studie: Trotz aktueller Turbulenzen bleiben die Schwellenländer der vielversprechendste Markt für die deutsche Wirtschaft.
Wir sehen in vielen Entwicklungsländern, und diese Entwicklungsländer umfassen etwa 1,5 bis 4 Milliarden Menschen auf dieser Welt, einen langfristigen Wirtschaftsaufschwung. Ich will mal ganz nüchtern sagen, so ein bisschen wie nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland.
Sagt Martin Vetterdietz aus der Düsseldorfer HSBC Trinkhauszentrale. Dieser Aufschwung könne sich über Jahrzehnte hinziehen, er könne in Sprüngen verlaufen, durch externe Schocks unterbrochen werden, aber langfristig sei der Trend ungebrochen und der zeige nach oben, sagt Martin Vetterdietz.
Ursache ist eine Zunahme von Bildung, aber auch die modernen Kommunikationsmedien, die sehen einfach, welchen Wohlstand wir in den westlichen Ländern haben und die arbeiten alle sehr hart wie unsere Eltern und wollen das auch erreichen.
Die Mittelschicht in den Schwellenländern wächst und mit ihr auch die Nachfrage nach Konsum- und Investitionsgütern. Davon profitieren besonders deutsche Exporteure, heißt es in der Global Connection Studie. So ist die deutsche Industrie traditionell in den Technologiesektoren gut aufgestellt. Der weltweite Handel mit Hightech-Produkten wiederum wird bis 2030 mit 9% jährlich stärker wachsen als die Exporte insgesamt. Das sei eine große Wachstumschance für deutsche Exporteure, heißt es in der Studie. Allerdings, für ein Drittel der rund 300 deutschen Umfrageteilnehmer bleibt Europa im nächsten halben Jahr die wichtigste Wirtschaftsregion. Nach wie vor gehen 60% der deutschen Exporte nach Europa. Warum sollten deutsche Mittelständler in riskante Schwellenländer gehen, wenn sie ihre Produkte bequem vor der Haustür verkaufen können?
Erstmal glaube ich, die Märkte in Europa natürlich insgesamt relativ gesättigt sind. Zweitens sind wir ja in Europa gerade im Moment in einer gewissen Krise. Das heißt, wir haben dort Umsatzanteile verloren. Dann ist es natürlich sehr sinnvoll für das Wachstum von Firmen, dass ich mich auch um die Regionen kümmere, die sehr dynamisch wachsen.
So kommt es, dass 40% der befragten deutschen Unternehmen in den Emerging Markets die größten Wachstumschancen für ihr Geschäft sehen. Für das Wachstum in der Ferne müssen die Unternehmen einige Hürden überwinden. 40% der Befragten geben an, dass die Volatilität der Fremdwährungen den Handel besonders erschwert. Zudem werden im Warenverkehr mit Ländern außerhalb der EU Regulierungsvorschriften als Handelshemmnis angeführt. Auch auf lange Sicht ist die deutsche Wirtschaft für den internationalen Handel gut aufgestellt, heißt es in der Studie. Hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben, fast 3% des Bruttoinlandsprodukts, eine vergleichsweise hohe Arbeitsproduktivität und eine innovative Geschäftskultur bieten gute Rahmenbedingungen für Unternehmen aus Deutschland, heißt es in der Studie. Die aufstrebenden Länder in Asien haben sich in den letzten Jahren zu Hauptakteuren im globalen Markt für Hightech-Produkte entwickelt. China hat mittlerweile die USA, Japan und Deutschland, vor 13 Jahren noch die führenden Nationen, überholt und ist mit einem Anteil von über 36% weltweit der größte Exporteur von Hightech-Gütern. Diese Ergebnisse sind jedoch eher auf die Internationalisierung der Wertschöpfungskette als auf eine schnelle Entwicklung der technologischen Fähigkeiten in den Schwellenländern zurückzuführen, sagt Martin Vetter-Dietz.
Ja, wir nutzen im Moment gerade ja einige Emerging Markets auch verlängerte Werkbank. wenn Sie zum Beispiel diese große Hightech-Firma Foxconn, die ja die ganzen Smartphones produziert, ja auch für Apple, ja, das ist ja letztendlich wie eine Auftragslohnfertigung in diesen Ländern, um die Kostenvorteile zu nutzen. Damit ist teilweise natürlich auch ein Know-how-Transfer zu verzeichnen, aber das bedeutet noch nicht automatisch, dass die Länder in der Lage sind, alles aus eigenen Quellen zu entwickeln.
Deutschland profitiert immer mehr vom Handel mit den Schwellenländern. Ob die Gewinne für die Schwellenländer aber nachhaltig sind, das bleibt fraglich. Sie sei eine Gefahr für die Weltwirtschaft, sagt Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds, über die Ukraine-Krise. Vom Gashandel Europas bis zum griechischen Tourismus, etliche Sektoren sind bedroht. Zudem braucht die Ukraine weitere Hilfen. Wie gefährlich und wie teuer wird es wirklich für Europa und für Deutschland? Volker Hellmeier ist Chefanalyst der Bremer Landesbank und meine Kollegin Sandra Berndt hat mit ihm gesprochen.
Die IWF-Chefin sieht durch die Ukraine-Krise als ein neues Risiko für die Weltwirtschaft. Wie groß ist die Gefahr? Was glauben Sie?
Sie ist durchaus erheblich. In dem Moment, wo es hier zu einer dauerhaften Krise kommt, wo es eine Auseinandersetzung ist zwischen dem Westen und Russland, wo es um geostrategische Interessen ginge, hätten wir in der Tat insbesondere für Europa nachhaltige negative Folgen durch die Sanktionsmechanismen auch gegenüber Russland. Das europäische Handelsvolumen mit Russland ist 16 Mal größer als das der USA. Das heißt, hier liegt der Schaden. Bei weiteren Sanktionen droht dann auch zum Beispiel der Tourismus nach Griechenland. Wir hatten im letzten Jahr 1 Million russische Touristen in Griechenland, Schaden zu nehmen. Das heißt, für Europa spielt in der Tat die Ukraine-Krise eine ganz elementare Rolle. Und eine Lösung würde, wie gesagt, hier Wachstumskräfte definitiv freisetzen. Eine Verschärfung belastet uns mittelfristig durchaus potenziell erheblich.
Der Tourismus in Griechenland ist ja das eine. Wo, in welchen Bereichen und Ländern muss man außerdem mit konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen rechnen?
Wir haben mehrere Länder, die vollkommen abhängig sind von den Gaslieferungen aus Russland über die Ukraine. Und insofern ist eben auch bei der Energiesicherheit im Moment ein großes Risiko aus einer Verschärfung dieser Konstellation gegeben. Europa, Kontinentaleuropa, unsere politischen Eliten sind sehr wohl beraten, eben in dem Gesamtkontext sowohl Aktion und Reaktion in der politischen Aufwiegelei der letzten Monate im Auge zu haben, als auch eben unsere ökonomischen Interessen. Es macht keinen Sinn, aufgrund von geostrategischen Interessen, insbesondere aus den USA, hier die Erfolge der Bekämpfung der Defizitkrise zur Disposition zu stellen.
Die Ukraine selbst braucht weitere finanzielle Hilfen. Das hat die IWF-Chefin Lagarde ebenfalls angemahnt. Auch das Ausland solle Geld zuschießen. Ist es denn eine gute Idee in dieser brenzligen Situation?
Ich bin über diese Aufforderung nicht erstaunt hinsichtlich der Situation, die wir derzeit haben, die eben auch vom Westen mit verursacht worden ist. Fakt ist aber, dass wir im Grunde genommen für die Ukraine kein Mandat haben. Weder NATO-Land noch EU-Land. Und es ist ein Land, das in einer viel prekäreren Situation steht als Griechenland, in der Spitze der Krise. Insofern wird diese Lösung dieses Problems, wenn wir uns dessen annehmen, extrem teuer. Und ich kann dafür keine, wie gesagt, legale Begründung für Deutschland, für Europa erkennen.
Sagt Volker Hellmeier, Chefanalyst der Bremer Landesbank. Aber nicht nur geopolitisch tut sich was. Auch bei den Unternehmen gibt es Trubel. Der dreht sich um Sky. Trotz operativer Verluste bleibt der Pay-TV-Sender gefragt. Medienzar Rupert Murdoch will sich einen europäischen Pay-TV-Riesen basteln. Die Sky-Deutschland-Aktie steigt, denn die Investoren freuen sich schon auf ein Übernahmeangebot. Was Murdoch sich davon verspricht und was den Deal momentan noch so schwierig macht, Jens-Peter Marquardt.
Rupert Murdoch will seine Position im weltweiten Kampf um Sportübertragungsrechte stärken. Wenn er seine verschiedenen nationalen Pay-TV-Aktivitäten unter einem Dach zusammenführt, könnte er noch bessere Chancen, zum Beispiel bei der Auktion von Fußballübertragungsrechten, haben. Das ist das Kalkül, das hinter Murdochs neuer Strategie steht. Deshalb sollen Sky Deutschland und Sky Italia jetzt von der britischen BSkyB übernommen werden. Drei bislang unabhängige Gesellschaften würden dann zu einer. Eingefädelt werden soll der Deal über die US-amerikanische 21st Century Fox. Sie wird von Murdoch kontrolliert. Sie hält bisher 39% an BSkyB, 57% an Sky Deutschland und 100% an Sky Italia. Murdochs Sohn James erklärte, man mache kein Geheimnis daraus, dass die Skys zusammen stark wären. Doch die Beteiligungsverhältnisse sind kompliziert. Es ist völlig unklar, wie die übrigen Aktionäre auf ein Übernahmeangebot reagieren. B-Sky B teilte in London mit, die Gespräche mit Fox seien in einem frühen Stadium und könnten jederzeit noch platzen. B-Sky B sei nur bereit, den gesetzlich geforderten Mindestpreis und keinen Aufschlag zu zahlen.
Alibaba geht an die Börse. Klingt schon mal gut. Gemeint ist aber nicht der aus Tausend und einer Nacht, sondern ein rasant wachsender Online-Händler aus China. Und das klingt dann fast sogar noch besser. Der Börsengang könnte ein Super-Coup werden, der sogar noch mehr Geld einspielen könnte als der von Facebook. Nach Unternehmensangaben macht Alibaba nämlich schon heute mehr Gewinn als Amazon.
Alibaba, ein Name, den man sich merken sollte. Doch im Westen wird er kaum wahrgenommen, zu weit weg.
Aus dem Orient vielleicht, Alibaba.
Alibaba und die 40 Räuber? Oder Alibaba, das Restaurant?
Das kenne ich aus dem Türkischen.
Sesam, öffne dich.
Nein, Alibaba hat nichts mit Tausend und einer Nacht zu tun. Und dennoch ein Märchen. Denn Alibaba ist ein chinesischer Internetriese, der rasant wächst. Ein richtiges Online-Kaufhaus, noch größer als der amerikanische Konkurrent Amazon. Gegründet von einem ehemaligen Englischlehrer in seinem Wohnzimmer. Innerhalb von nur 15 Jahren wurde der Chinese zum Milliardär damit. In wenigen Wochen plant Alibaba in New York nun an die Börse zu gehen. Möglicherweise wird es der größte Börsengang der Technologiebranche mit einem Volumen von rund 20 Milliarden Dollar. Alibaba dürfte die Online-Branche jedenfalls gewaltig aufmischen, meint Händler Oliver Roth.
Also zumindest die großen 5 Technologieunternehmen in Amerika müssen auf jeden Fall die Angst haben, dass sie Marktanteile geraubt bekommen. Denn Alibaba ist auf jeden Fall ein interessanter Wert, der durchaus auch das Potenzial hat, Amazon, eBay, Apple und so weiter und so fort durchaus gefährlich zu werden.
Alibaba verkauft nämlich nicht nur Klamotten, sondern hat auch ein eigenes Bezahlsystem und bietet noch andere Dienstleistungen an. Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank ist jedenfalls überzeugt, es wird trotz schwieriger Zeiten ein großer, erfolgreicher Börsengang.
Normalerweise müsste man schlucken, aber die Idee, glaube ich schon, dass es viele Anleger schon bewegen wird. Wir haben ein Segment, das mit Masse starten wird, das mit China sehr viele Menschen hat, das in Asien groß werden wird.
Denn schon jetzt hat Alibaba über 300 Millionen Kunden, beschäftigt 25.000 Mitarbeiter und kontrolliert gut 80% des Onlinehandels in China. Doch auch weltweit plant der chinesische Onlinehändler den Siegeszug anzutreten. Keine heiße Luft also, wie sonst gelegentlich in der Technologiebranche. Die Manager der Banken, die den Börsengang begleiten, reiben sich bereits die Hände, denn es winken sprudelnde Einnahmen. So für die amerikanischen Geldhäuser wie das Flaggschiff Goldman Sachs oder die Citigroup, aber auch für die Schweizer Großbank Credit Suisse und für die Deutsche Bank. Sie ist nämlich mit im Boot. Auch dem amerikanischen Internetpionier Yahoo fließt beim erfolgreichen Börsengang von Alibaba eine Menge Geld zu. Denn Yahoo ist mit 20% an Alibaba beteiligt und will seine Anteile verkaufen. Dazu erneut Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank.
China möchte ja auch gerade in der gesamten IT-Nahrungskette viel stärker Fuß fassen. Und da ist Yahoo umgekehrt auch ein wichtiges Pfund, mit dem man wuchern kann.
Für die deutschen Verbraucher dürfte Online-Einkaufen künftig günstiger werden. Denn Alibaba macht sein Geschäft vor allem mit Masse.
Sehr viel Versendungen. Je mehr sie versenden können, desto mehr können sie auch die Preise unten halten. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass Amazon und Alibaba sich in den nächsten Jahren dann doch einen ruinösen Preiswettbewerb leisten werden. Wobei ich denke, die Chinesen werden sehr emsig sein.
Alibaba rollt also den Online-Handel auf. Die Mitbewerber erwartet jedoch kein Märchen. Für sie dürfte das Ganze eher zum Albtraum werden.
Das war ein Bericht von Ulla Herrmann aus unserem Börsenstudio über den chinesischen Online-Händler Alibaba, der seinen Börsengang plant. Und damit endet dieser Podcast. In der Technik verabschiedet sich Jan Eisenberg und am Mikrofon Johanna Schmeller. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.